RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Gabriela Kühne. Die USA haben damit gedroht, die Vermittlungsversuche zwischen Russland und der Ukraine einzustellen. US-Präsident Trump sagte, falls es eines der Länder zu kompliziert machen sollte, dann werde man sich zurückziehen. Aus der Nachrichtenredaktion Julia Jakob.
Im Weißen Haus sagte US-Präsident Trump, er wolle sehr bald eine Einigung sehen bei den Verhandlungen über ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine. Einen konkreten Zeitraum nannte er allerdings nicht. Noch scheint Trump die Hoffnung auf eine erfolgreiche Vermittlung nicht aufgegeben zu haben. Er sagte, er glaube nach wie vor, dass es eine gute Chance gebe, den Konflikt zu beenden. Einer Frage nach der weiteren Unterstützung für die Ukraine wich Trump aus. Zuvor hatte sein Außenminister Rubio angedeutet, dass man dem angegriffenen Land nicht dauerhaft helfen wolle.
Nach ersten Veranstaltungen am Gründonnerstag und Karfreitag werden heute in ganz Deutschland die traditionellen Ostermärsche fortgesetzt. Laut dem Netzwerk Friedenskooperative in Bonn sind rund 70 Aktionen geplant, darunter zahlreiche Demonstrationen. Aus der Nachrichtenredaktion Christine Reissing.
Den Veranstaltern nach geht es um Abrüstung und Friedensinitiativen für die Kriege in Nahost und der Ukraine. Grünen-Co-Chefin Brandner übte Kritik an einigen Aufrufen. Der Wunsch nach Frieden verbindet zwar, sagte sie der Wochenendausgabe der Taz, mit Waffenlieferungen an die Ukraine müsse man den Angegriffenen aber beistehen. Die Organisatoren der Ostermärsche kritisieren auch steigende Rüstungsausgaben und die geplante Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen. Der Geschäftsführende Kanzler Scholz argumentiert, diese dienten der Abschreckung.
Wegen der neuen US-Einfuhrzölle auf Autos verhandelt der Volkswagen-Konzern mit der Regierung von Präsident Trump. Im Gegenzug für ein mögliches Entgegenkommen stellte Konzernchef Blume etwa eine Produktion der Marke Audi in den USA in Aussicht. Man habe eine für den US-amerikanischen Markt maßgeschneiderte und attraktive Strategie, sagte Blume der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mit einer Feier am Kolosseum in Rom haben am späten Abend Christen aus aller Welt an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Die Prozession zum Karfreitag wurde krankheitsbedingt nicht von Papst Franziskus angeführt. Ein Kardinal vertrat ihn. Der Kreuzweg zeichnet der Überlieferung nach das Leid Jesu und seinen Tod am Kreuz symbolisch nach. Vorher war im Petersdom die Karfreitagsliturgie gefeiert worden, ebenfalls ohne den 88-Jährigen. Ob er an den Osterfeierlichkeiten teilnimmt, ist wegen seines Gesundheitszustands noch unklar. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber nach Frühnebel heiter, im Nordosten Wolken und zeitweise Regen. 11 bis 22 Grad. Es ist 4.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit nur zwei Meldungen aktuell, die A4 Dresden Richtung Görlitz ist zwischen Ohorn und Burkau nach einem Unfall gesperrt und die A57 Köln Richtung Krefeld ist zwischen Köln-Ehrenfeld und Bickendorf wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD Infonacht.
Aus Hamburg, aus dem Studio von NDR Info mit Philipp Kaber, guten Morgen. Gerade erst, da saß sie noch im Weißen Haus bei Donald Trump, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Einen Tag später empfing sie dann schon am Karfreitag dessen Vize J.D. Vance in Rom. Bei den Gesprächen ging es, wie auch in Washington, vor allem um das Thema Zölle. Mein Kollege Tim Behrendonk von Tagesschau 24 hat mit dem Rom-Korrespondenten Tilman Kleinjung über Vance' Besuch gesprochen und wollte zuerst wissen, warum kommt der US-Vizepräsident ausgerechnet zu Ostern nach Italien?
J.D. Vance ist ja vor 6 Jahren zum Katholizismus konvertiert und er lebt diesen Glauben, seinen Glauben sehr demonstrativ. Er ist auch Teil seines politischen Programms und da hat er es offenbar für angebracht und richtig gehalten, die wichtigsten Tage im Kirchenjahr in Rom zu verbringen, im Zentrum des Katholizismus. Er nimmt an den Osterfeierlichkeiten im Vatikan teil. Am Mittag hat er sich bereits mit Giorgia Meloni getroffen, gerade zurück aus Washington. Mit dabei waren ihre beiden Vizepremiers, Tajani und Salvini. Und man hat diese intensiven Beziehungen zwischen Italien und der US-Administration noch einmal mehr vertieft. Man hat sich noch einmal mehr bestärkt darin, dass man ja im Grunde politisch, und man muss wohl auch sagen ideologisch, dasselbe will. Das heißt, hier entsteht gerade eine besonders enge Beziehung zwischen zwei Ländern.
Vance gilt ja, muss man sagen, in den USA als streitbarer Charakter. Sie sagten es, er ist zum Katholizismus übergetreten und jetzt vertritt er aber einen scharfen migrationskritischen Kurs. Wie wird das im Vatikan wahrgenommen?
Ja, für J.D. Vance ist dieser Übertritt zum Katholizismus auch ein politisches Bekenntnis gewesen gegen alles, was seiner Meinung nach im liberalen Amerika falsch läuft, was da seiner Ansicht nach viel zu woke ist. Also er verbindet mit seinem Katholizismus ein konsequentes Eintreten gegen die Abtreibung, für die Rechte von Familien, gegen die Rechte von LGBT, gegen illegale Migration. Und spätestens da wird es sicherlich einen Konflikt mit Franziskus geben, den hat Franziskus auch schon kurz vor seinem Krankenhausaufenthalt offen angesprochen. Ungewöhnlich kritisch hat er gesagt, man muss Migranten würdevoll behandeln, wie alle Menschen würdevoll behandeln. Das war unmittelbar, nachdem man die Bilder von abgeschobenen Flüchtlingen in Handschellen in den USA gesehen hat. Und er hat gesagt, man darf selbst illegale Migranten nicht behandeln wie Kriminelle. Und damit hat er sich eindeutig gegen den migrationspolitischen Kurs der Trump-Administration ausgesprochen. Und dazu wird es bestimmt eine Meinungsverschiedenheit geben mit Vance. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Das heißt im Umkehrschluss aber auch, die beiden werden sich treffen, der Vizepräsident und der Papst.
Also ich gehe mal stark davon aus. Das hängt ja bei Franziskus gerade sehr von der Tagesform ab. Zum Beispiel letzte Woche, da gab es ja den Besuch des englischen Königspaares. Da hieß es bis zuletzt, nein, es wird kein offizielles Treffen geben zwischen King Charles und Papst Franziskus. Und dann wurden wir im Nachhinein informiert, doch, da gab es ein Treffen und die haben sich 10 Minuten unterhalten. Aber das sind jetzt nicht Treffen, wo die Gesprächspartner in sehr tiefe Gespräche einsteigen können. Dazu, glaube ich, fehlt Franziskus gerade noch die Kondition.
Lassen Sie uns nochmal auf Papst Franziskus dann schauen. Trotz seiner schweren Lungenentzündung hat der Papst ja auch dieses Jahr am Grünen Donnerstag das Gefängnis Regina Coeli besucht. Allerdings ohne die traditionelle Fußwaschung, was er ja sonst immer getan hat. Dafür hat er auch vieles andere jetzt abgesagt für das Osterfest. Wie geht's dem Papst denn? Was haben Sie für Informationen?
Also es vergeht eigentlich praktisch kein Tag, an dem wir den Papst trotz der ihm verordneten Ruhezeiten nicht zu Gesicht bekommen. Also es geht ihm anscheinend, das schließe ich daraus, etwas besser. Aber wenn wir ihn dann konkret sehen und vor allem sprechen hören, merken wir natürlich auch, wie schwach er noch ist, wie schwer ihm das Atmen fällt, wie schwer ihm das Reden fällt, wie schwach er auch bei Stimme ist und wie er kaum es schafft, mal den Arm zu heben. Also da gibt es noch einige Anzeichen dafür, dass er ja tatsächlich gerade eine sehr schwere Krankheit durchgemacht hat und von der er ganz offensichtlich noch nicht vollständig kuriert ist.
Die Stimme, die bräuchte er. Am Ostersonntag soll er ja traditionell den Segen Urbi et Orbi spenden. Das ist ja der traditionelle Ostersegen und man könnte sagen, ja, ein Highlight für viele gläubige Katholiken. Wie groß ist denn der symbolische Druck da auf Franziskus, bei diesem Moment persönlich dann auch sichtbar zu sein?
Ich glaube, Papst Franziskus geht es da gar nicht um die Symbolik. Ich glaube, er interpretiert ja sein Papstamt eh so, dass er vor allem unter den Menschen sein will. Er will ja ein Papst sein, den man sehen kann, den man anfassen kann, der andere anfasst. Und deswegen macht er sich da selber schon den Druck, zumindest am höchsten Fest der Christenheit, an Ostern, auch präsent zu sein und sich zu zeigen. Davon gehe ich eigentlich aus. Urbi et Orbi ist ein Papstsegen, völlig richtig. Den kann eigentlich niemand anders spenden als der Papst. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die Osterbotschaft, wie viele andere Predigten und Ansprachen auch, von einem Vertreter vorgelesen werden, dass Papst Franziskus dann aber diesen kurzen Segen selber spendet. Das ist meine Vermutung. Aber zum Beispiel, wenn das Wetter jetzt richtig schlecht wird, dann weiß ich nicht, ob die Betreuer von Franziskus, seine Mitarbeiter es zulassen werden, dass er sich dem schlechten Wetter für eine gewisse Zeit aussetzt und so riskiert, wieder ins Krankenhaus zu kommen. Also da müssen wir einfach ein bisschen abwarten.
Ja, und im Anbetracht dieser gesundheitlichen Belastungen stellt sich ja auch die Frage vielleicht nach der Zukunft seines Pontifikats. Öffentlich wurde ja immer wieder diskutiert, ob Franziskus dem Beispiel Benedikts folgen könnte und zurücktritt. Gibt es dazu noch Anzeichen oder Überlegungen im Vatikan oder ist diese Debatte momentan tabu?
Die Debatte geht ungebrochen weiter. Natürlich, wer den Papst jetzt sieht und diese Bilder, die wir jetzt haben, der Papst im Rollstuhl mit schwacher Stimme, kaum bewegungsfähig, mit wenig Energie. Wer diese Bilder mit den anderen Bildern aus dem Pontifikat von Franziskus vergleicht, stellt einfach fest, er ist spürbar älter geworden. Er ist 88 Jahre alt und durch den Rücktritt von Papst Benedikt, aber auch durch seine eigenen Überlegungen zum Rücktritt, ist diese Diskussion natürlich weiter virulent. Ich halte gerade jetzt angesichts der Osterfeierlichkeiten es für wenig wahrscheinlich, dass wir da unmittelbar einen Rücktritt erleben werden, aber ich würde das gegenwärtig überhaupt nicht ausschließen. Auch wenn Franziskus immer wieder sagt, man regiert die Weltkirche ja nicht mit dem Knie, also angesprochen auf seine Kniearthrose, sondern mit dem Kopf. Aber es ist ja auch eine Frage der Kraft und der Energie und vor allem der Form zu kommunizieren. Wenn ihm das nicht mehr gelingt, glaube ich, könnte er selbst auch zu dem Schluss kommen, so geht es nicht mehr. Aber wann der Zeitpunkt ist und ob der überhaupt je kommt, darüber kann man nur spekulieren.
Aus Rom Einschätzungen von Tilman Kleinjung zum Besuch von US-Vizepräsident Vance und zum Gesundheitszustand des Papstes.
Die ARD-Infonacht.
In der Zeit vor dem Gaza-Krieg waren es in jedem Jahr zehntausende Menschen, die aus aller Welt zur Karfreitagsprozession nach Jerusalem gekommen sind. In diesem Jahr waren es nur einige tausend. Im sogenannten Heiligen Land machen Christen ohnehin nur eine kleine Minderheit aus. Jan-Christoph Kitzler über die Karfreitagsprozession im Schatten des Gaza-Krieges.
Es ist voll in der Altstadt von Jerusalem. Das liegt vor allem daran, dass alle hier vertretenen 13 christlichen Kirchen in diesem Jahr zur gleichen Zeit feiern. Und so zieht eine Karfreitagsprozession nach der anderen die Via Dolorosa entlang, den Kreuzweg bis zur Grabeskirche, in der die Kreuzigungsstätte und das Grab Jesu verehrt werden. Auch wenn viele Besucher weggeblieben sind wegen des Kriegs in Gaza, ein paar Pilger aus dem Ausland gibt es dann doch. Linus Lindner ist mit seiner Mutter gekommen. Er kommt aus München und ist 15.
Ich finde das unfassbar schön, nochmal zu verdeutlichen und so zu sehen, wie das alles damals war, auch gerade an den biblischen Orten. Wir waren auch eben in Nazareth, am Haus von Maria und Josef und an der Grabeskirche. Das finde ich unfassbar interessant und schön.
Alejandra Dina läuft auch den Kreuzweg mit. Sie kommt aus Mexiko und hat viel vor. Sie will noch die Pilgerorte in Fatima und Santiago de Compostela besuchen. Heute ist ihr 50. Geburtstag. Die Jerusalem-Reise ist ihr Geschenk.
I'm a Catholic. I'm Mexican.
Ich bin katholisch, Mexikanerin und ich liebe Jesus. Jeder muss sein Kreuz tragen. Wir müssen das annehmen und uns nicht abwenden. Also nimm dein Kreuz an und wisse, dass Gott dich liebt und dass du Frieden haben wirst, auch wenn du ein Kreuz zu tragen hast.
Even though you have a cross in your life.
Die Christen, die im Heiligen Land leben, das sind meist Palästinenser. Viele, die in Jerusalem dabei sind, haben gemischte Gefühle, so wie Anton Nachle, der mit seinem kleinen Kind etwas am Rand steht. Ihn stört, dass viele seiner Glaubensbrüder nicht nach Jerusalem kommen können, die meisten Christen aus dem von Israel besetzten Westjordanland. Die israelischen Behörden sollen den Berichten zufolge nur 6.000 Genehmigungen ausgestellt haben. Dabei wollten viel mehr kommen, sagt Anton Nachle. Wir hoffen uns von der Welt, dass Israel die Checkpoints öffnet und die ganze christliche Welt hierher kommen lässt. Rafi Khatas hat immerhin keinen weiten Weg. Er kommt aus Jerusalem, leitet hier die katholischen Pfadfinder. Sie sind an ihren Uniformen zu erkennen. Doch auch er beklagt, dass die Pfadfinder beispielsweise aus Bethlehem nicht dabei sein können, denn sie kommen nicht durch die Checkpoints. Dabei liegt Bethlehem nur ein paar Autominuten entfernt, theoretisch.
There's still hope and without a hope we cannot live.
Es gibt noch Hoffnung. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Im Arabischen gibt es ein besonderes Wort für die christliche Hoffnung, Raja. Das heißt, wenn du die Hoffnung hast und den Glauben, dass sich die Hoffnung zu 100% erfüllt. Die Erlösung, die in diesem Land passieren wird, wird die Erlösung unserer Leute sein, die seit vielen Jahren leiden. Wie viele palästinensische Christen denkt auch Rafi Khatas an den Krieg in Gaza, den Israel vor einem Monat wieder mit vielen Angriffen und dem Vorrücken von Bodentruppen hochgefahren hat. Seit fast 7 Wochen lässt Israel keine Hilfsgüter mehr nach Gaza, wo die Hamas immer noch 59 Geiseln in ihrer Gewalt hat. Rafi Khatas sieht mit Blick auf die leidende Bevölkerung von Gaza eine Parallele zur Zeit Jesu. Wir leben heute in der gleichen Atmosphäre wie vor 2000 Jahren. Schon das zweite Jahr leben wir in diesem Genozid, in diesem Krieg. Und wir haben das Gefühl, dass alle uns allein gelassen haben. Wir sind allein, so wie Jesus Christus allein war, als er durch die Altstadt von Jerusalem gelaufen ist. Die Zeit zwischen dem Gedenken an den Tod Jesu und der Auferstehung ist in Jerusalem übrigens kurz. Die ersten ersten Ostermessen beginnen schon am frühen Samstagmorgen.
Unser Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler war das. Und wir schauen aufs Wetter an diesem noch ganz frühen Kar-Samstag. 4.15 Uhr wird es. Heute im Norden und Osten stark bewölkt. Der Regen lässt nach, sonst wolkig. Im Süden und Südwesten auch heiter und trocken. Die Luft erwärmt sich im Norden und Osten auf 11 bis 15, sonst auf 15 bis 21 Grad. Dabei weht der Wind schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. In der Osternacht, der Nacht zum Ostersonntag, dann im äußersten Nordwesten und Norden zunehmend bedeckt. Sonst teils wolkig, teils klar. Örtlich kann sich auch Nebel bilden. Es bleibt aber meist trocken, kühlt sich dann nur ab auf 9 bis 0 Grad. Am Ostersonntag dann freundlich, im Südwesten Schauer und Gewitter. Ostermontag gebietsweise Schauer, teils Gewitter. Das Ganze dann bei 12 bis 22 Grad. Schauen wir noch auf einige Städtetemperaturen, einige aktuelle Deutschlandwerte. Berlin und Kiel melden 8 Grad, 7 Grad werden in Leipzig und Hannover gemessen und 5 Grad sind es in Köln, Stuttgart und München.
Die ARD-Infonacht.
Die Osterreisewelle rollt. Einige haben ihr Urlaubsziel schon erreicht. Andere starten erst heute oder besuchen morgen am Ostersonntag Freunde und Familie. Über die Osterreisewelle hat mein NDR-Kollege Andreas Sperling mit Wolfgang Blank gesprochen. Der Parteilose ist Wirtschafts- und Tourismusminister in Mecklenburg-Vorpommern, also in einer der Urlaubsregionen in Deutschland. Macht sich das auch dort bemerkbar, dass viele Menschen ihren Urlaub immer kurzfristig, also spontaner buchen?
Ja, eindeutig. Also das haben die letzten Monate bzw. auch das letzte Jahr schon gezeigt. Der Trend kehrt sich hier sozusagen etwas in die Richtung, dass kurzfristiger entschieden wird, auch durchaus etwas kürzer und dann eventuell verlängert wird. Also wir teilen die Einschätzung, absolut.
Welche Buchungslage erwarten Sie denn jetzt für die Ostertage?
Erfreulicherweise gut. Also wir liegen sogar, was jetzt die Auslastungsvorhersagen anbetrifft, etwas über dem Vorjahr. Wir hatten im letzten Jahr knapp 50% jetzt an gemeldeter Auslastung. Da liegen wir inzwischen bei 50%. Und in der Regel ist das ja auch noch ein paar Prozent höher. Das heißt, während wir letztes Jahr bei 60% erwarteter Auslastung lagen, dürften wir dieses Jahr zwei Drittel dann gefüllt sein. Wir hoffen darauf.
Die Sorge war und ist ja auch, dass manche Urlauber sich möglicherweise entscheiden könnten, nicht in ein Bundesland zu fahren, in dem die AfD besonders stark ist, so wie eben auch bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern. Bekommen Sie das zu spüren?
Also ich habe davon persönlich noch gar nichts gehört. Man bekommt so den ein oder anderen Anruf, Mensch, wie ist denn das bei euch da oben? Ich glaube, da sind wir doch jetzt alle so selbstbewusst und gelassen. Wir kommen hier zum Urlaub machen und ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen, gerade in die Region zu kommen, wo vielleicht etwas mehr Leute unzufrieden sind mit dem, was vielleicht im politischen Raum passiert. Also ich würde alle herzlich einladen, hierher zu kommen, auch wenn sie der ein oder andere vielleicht was anderes wählt als ein Teil der Bevölkerung hier.
Reden wir nochmal über die Lage der Hotellerie in Mecklenburg-Vorpommern. Die ist ja auch davon betroffen, dass Kosten steigen, auch in der Gastronomie. Auf der anderen Seite achten die Urlauber immer verstärkt auf preisgünstige Angebote. Leidet dann nicht am Ende zwangsläufig die Qualität?
Naja, das liegt natürlich an den Anbietern, natürlich auch an der Wahrnehmung jetzt hier vor Ort. Ich würde mal sagen, da leidet die Qualität jetzt nicht unbedingt drunter. Ich glaube, die Gäste müssen sich darauf einstellen, dass die Kosten ja in verschiedensten Bereichen auch gestiegen sind. Ich glaube, insofern, wenn die Leistung dann dazu passt, ja, dann wird das dann auch jeder auch mitnehmen. Unter anderem deshalb gibt es ja auch dann die kürzeren Buchungszeiten, weil vielleicht das Portemonnaie nicht mehr komplett ausreicht. Dann muss aber die Leistung dazu stimmen. Und wir haben den Eindruck, dass die Branche sich da gut darauf eingestellt hat, dass sie wirklich auch die Leistung zum vernünftigen Preis anbietet, dass also wirklich die Reise hier ins Urlaubsland auch ihren Preis wert ist.
Erwarten Sie einen spürbaren Schub, wenn die Mehrwertsteuer für die Gastronomie wieder gesenkt wird, wie es ja jetzt im Koalitionsvertrag steht?
Ja, das war ein großes Begehren der Branche, das wir auch gerne unterstützt haben. Unsere Ministerpräsidentin hat sich auch stark in Berlin dafür eingesetzt. Und insofern gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass es nicht nur von der Branche auch so wahrgenommen wird, sondern dass am Ende auch die Gäste das dann entsprechend honorieren. Und insofern, ja, wir erwarten hier einen Schub.
Welche Rolle spielt denn dabei in die Nähe zu Polen, wo es ja doch auch reizvolle und günstige Urlaubsalternativen gibt?
Ja, ich glaube, das ist ein guter Wettbewerb. Es sind andere Angebote, die Sie hier im Nachbarland dann wahrnehmen, Angebote, die Sie dort erhalten. Und insofern können Sie sozusagen das gut vergleichen und werden sich für die Angebote dann entscheiden. Ich glaube, die Branche, wir alle, wir stellen uns diesem Wettbewerb. Und insofern ist das auch ein gutes Zeichen, hier auch nochmal Europa insgesamt zu erleben. Ich glaube, es stärkt unsere Region hier an der gesamten Ostseeküste, wenn wir auch im Osten des Landes, also im Osten von Europa, entsprechende Angebote haben. Also wir freuen uns auf die Saison und sind da auch gelassen, was jetzt sozusagen die direkte Nachbarschaft an der polnischen Grenze anbetrifft.
Der Wirtschafts- und Tourismusminister in Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Blank, war das. Wer noch etwas für das Osternest braucht, für den gibt's heute am Karsamstag ein Zeitfenster. In manchen Geschäften sind Schokohasen dann vielleicht aber schon ausverkauft und das, obwohl in den Monaten zuvor Massen produziert worden sind. Zur Herstellung dieser Osterhasen braucht es eine Form und die stellt unter anderem die Firma Agathon in Essen her. Kai-Hendrik Haß hat die Werkshallen besucht.
Das Leben eines Schokohasen beginnt nicht mit Schokolade. Am Anfang steht ein Ebenbild aus Messing. Bei Agathon in Essen fräsen sie täglich neue Figuren und stellen damit die Plastikformen her, in die später die Schokolade fließt. Der Kunststoff muss einiges aushalten, erklärt Geschäftsführer Volker Krämer.
Man muss hier sehen, dass diese Formen ja dafür genutzt werden, bis zu 10 Tonnen und mehr Schokolade in einer Schicht von einer Anlage zu produzieren.
Volker Krämer gehört die Firma seit fast 25 Jahren. Gerade ist Agathon von Bottrop nach Essen gezogen. Aus den Büros geht der Blick in die große, helle Produktionshalle. In der kleinen Entwicklungsabteilung tüftelt Philipp Neufeld an einem neuen Entwurf. Auf dem Bildschirm des Designers entsteht aktuell kein Osterhase, sondern ein Chamäleon.
Und wir haben ja Tafeln, wir haben Osterhasen, wir haben aber auch teilweise Jellyformen, also sowas wie Gummibärchen oder halt auch Fleischersatzmasse. Dafür designen wir halt auch.
Ob Chamäleon oder Osterhase, dass beim Gießen mit der Plastikform eine perfekte Schokoladenfigur entsteht, ist nicht selbstverständlich. Die Schokolade muss genau die richtige Temperatur haben. Lisa Schießer und ihr Kollege Sebastian Andres haben die Form deswegen intelligent gemacht.
Wir möchten gerne wissen, ja, wie kommt die Schokolade aus der Form raus? Dafür ist die Temperatur eben halt besonders wichtig. Und aus dem Grund möchten wir natürlich auch unsere Form etwas schlauer machen und bauen Sensorik ein, damit wir mehr Informationen darüber bekommen.
Das Ziel? Die Produktion effizienter machen, weniger Ausschuss produzieren und Energie sparen. Die Energieversorgung hat das Unternehmen bereits umgestellt von Erdgas auf Wärmepumpen und Photovoltaik. So kann Agathon die Kunststoffformen klimaschonender herstellen. Eine große Aufgabe ist aber noch zu lösen. Polycarbonat, das Material, aus dem die Formen hergestellt werden, kann Agathon nur noch 3 Jahre lang einsetzen. Die EU hat den Kunststoff verboten, aus Umweltgründen. Eine riesige Umstellung, sagt der Geschäftsführer.
Es wird momentan noch nicht so schnell zu ersetzen sein, das muss man ganz klar und deutlich sagen, weil wir natürlich heute die Messlatte Polycarbonat haben, welches sich über mehr als 30, 40 Jahre etabliert hat. Sodass man sagen muss, mit einer Übergangszeit von 3 Jahren ist das eine sportliche Herausforderung, der wir uns da stellen müssen.
Die Firma forscht deshalb intensiv selbst an einem Ersatzmaterial. Auch wenn die Umweltfragen gelöst sind, der Fachkräftemangel ist auch bei Agathon ein Dauerthema.
Wir arbeiten 7 Tage im Dreischichtbetrieb und wir haben im Ruhrgebiet noch tolle Handwerker. Das brauchen wir. Sie können bei teilweise Kleinserienfertigungen nicht immer die maximale Automatisierung nutzen, sodass wir Leute brauchen, die wirklich ja, quasi auch mit Werkzeugen an der Werkbank groß und erfolgreich geworden sind.
So wie Ralf Schießer. Der 58-jährige Industriemeister wurde nach 30 Jahren arbeitslos. Dass er jetzt bei Agathon Werkzeuge baut, hat er auch seiner Tochter zu verdanken. Lisa Schießer, die uns eben den Sensor in den Plastikformen erklärt hat, hat ihren Vater nach Essen gelotst.
Schön, ihn dann jeden Tag hier zu sehen. Ne, ist ja vielleicht irgendwann ab einem gewissen Alter auch nicht normal, dass man jeden Tag die Eltern sieht. Von daher
eine familiäre Atmosphäre. Auch so will Agathon neue Mitarbeiter gewinnen und die Schokoladenform immer weiterentwickeln, nicht nur für formvollendete Osterhasen.
Das vermutlich nur kurze Leben eines Schoko-Osterhasen. Es beginnt in einer besonderen Form, Kai-Hendrik Haß berichtete.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Marcel Stober. Zum ersten Mal seit den Australian Open im Januar hat Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev wieder ein Halbfinale bei einem Turnier erreicht. Beim Viertelfinale in München gegen Talon Griekspor hatte er seine Schwierigkeiten, aber er konnte auch dank des Publikums am Ende doch noch dieses Match gewinnen. Anders als es bei vielen der doch enttäuschenden Turniere der vergangenen zwei Monate der Fall war. Aus München, Florian Hecht.
3 Stunden und 13 waren gespielt, da explodierte das Tennisstadion in München. Der vierte Matchball brachte den Sieg für Alexander Zverev gegen den Niederländer Talon Griekspor in einem Spiel, in dem die Zuschauer schon zuvor eine tragende Rolle einnahmen. Denn Zverev war schon auf der Verliererstraße, hatte den ersten Satz im Tiebreak mit 6-7 abgegeben und lag auch im zweiten mit 4-5 zurück. Dann aber pushten die Zuschauer, die die Tribüne zum Wackeln brachten, die deutsche Nummer 1 und sorgten mit für die Wende.
Bei Satz und 5-4 hinten war ich mental wirklich schon so kaputt, ich war enttäuscht, ich war nicht happy, wie ich gespielt habe. Und dann haben die Zuschauer so eine Stimmung gemacht bei 5-4 im zweiten Satz und das hat mir so einen richtigen Push gegeben. Und ja, ich bin im Halbfinale wegen euch, deswegen vielen Dank.
Dass es mit dem Halbfinale geklappt hat, lag aber auch daran, dass Zverev nach mäßigem Start ins Match allmählich seinen Aufschlag und seine Vorhand wiederfand und so am Ende mit 6-7, 7-6 und 6-4 das Match zumachte.
Ja, ich bin unfassbar glücklich, dass ich gewonnen habe. Ich habe viele solche Matches verloren in den letzten paar Monaten und heute endlich mal eins gewonnen.
Damit steht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2018 wieder im Halbfinale von München. Damals hat er das Turnier gewonnen. Soweit will aber jetzt noch gar nicht schauen. Alles, was zählt für die deutsche Nummer 1, ist, dass die Formkurve wieder nach oben geht.
Ich hoffe, das war so ein bisschen so das Match, wo meine Saison und meine Form sich auch ändert.
Zverevs kommender Gegner im Halbfinale ist dann übrigens der Ungar Fabian Marozsán. Apropos München, die Basketballer des FC Bayern München wollten ihre letzte Chance nutzen, um noch die Playoffs in der Euroleague, der höchsten internationalen Spielklasse, zu erreichen. Allerdings haben sie das nicht geschafft. Im entscheidenden Duell bei Vorjahresfinalist und Rekordsieger Real Madrid gab es eine klare 71-93 Niederlage. Die Münchner mussten dabei auf ihren verletzten Topspieler Carson Edwards verzichten. Aufsteiger Holstein Kiel ist aktuell Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga und hat sich jetzt entschieden, auf die bislang schwache Saison zu reagieren. Der Sportgeschäftsführer Carsten Wehlmann muss gehen. Mehr von Moritz Kühn.
Wehlmann habe die Aufgabe gehabt, Holstein Kiel für die Bundesliga bestmöglich aufzustellen. Das sei ihm auch gelungen, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stefan Tholund. Trotzdem sei man zu der Überzeugung gelangt, den Verein zu diesem Zeitpunkt in der sportlichen Leitung neu aufzustellen, so Tholund weiter. Damit ist für Carsten Wehlmann nach rund einem Jahr bei Holstein Kiel schon wieder Schluss. Sein Nachfolger steht schon fest. Olaf Rebbe übernimmt den Posten des Sportchefs ab kommende Woche Dienstag. Rebbe war unter anderem schon für den VfL Wolfsburg in der Position des Sportdirektors tätig. Die Herausforderung, eine konkurrenzfähige Mannschaft bei den bekannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammenzustellen, reizt mich, wird der neue KSV-Sportchef in der Vereinsmitteilung zitiert.
Heute, am Samstag, muss Holstein Kiel übrigens in der Bundesliga bei RB Leipzig spielen. Außerdem ist heute zum Beispiel noch der FC Bayern in Heidenheim gefordert und Mainz 05 muss gegen Wolfsburg ran. Morgen am Sonntag spielt Eintracht Frankfurt in Augsburg und muss dabei auf 2 Spieler verzichten, wie jetzt bekannt wurde. Torwart Kawashantos holte sich am Donnerstag in der Europa League einen Kreuzbandriss und fällt monatelang aus. Auch Weltmeister Mario Götze fehlt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel bis auf Weiteres.
Das Wichtigste vom Sport zusammengefasst, hier von Marcel Stober.
Nichts bleibt uns verborgen. Ein Thema in aller Tiefe.
Also die Kriegstechniken, die man in Gaza gelernt hat, die werden jetzt in Westjordanland angewendet.
11KM, der Tagesschau-Podcast.
Wir haben auf der einen Seite den Handlungsdruck nach den Wahlergebnissen und auf der anderen Seite haben wir diesen Sparzwang.
Die Geschichten hinter den News.
Also selbst die eigenen Leute konnten nicht glauben, dass Mitglieder der RAF zu solchen Taten fähig sind.
Spannende Recherchen.
Das kann auch nützlich sein für militärische Aufklärung. Eine Drohne fliegt natürlich viel tiefer als ein Satellit.
Und umfassende Hintergründe.
Denn rund um diesen Taksim-Platz fanden 2013 diese sehr großen Gezi-Proteste statt. Und die große Angst der Regierung ist, dass die Menschen dort wieder aufschlagen.
11KM, der Tagesschau-Podcast. Dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden.
ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Die USA haben davor gewarnt, ihre Vermittlungsbemühungen für einen Frieden in der Ukraine zu beenden. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden sich die USA zurückziehen. Aus der Nachrichtenredaktion Gisela Former.
Trump betonte, dass er sehr bald eine Einigung sehen wolle. Bei mangelnder Kompromissbereitschaft von Russland oder der Ukraine würden die USA ihre Vermittlungsbemühungen einfach lassen, sagte der US-Präsident. Aber er sehe noch eine wirklich gute Chance, einen Deal zu erreichen. Vorher hatte schon der amerikanische Außenminister Rubio erklärt, in den kommenden Tagen müsse sich entscheiden, ob ein Frieden in der Ukraine machbar sei. Die USA hätten nicht ewig Zeit und andere Prioritäten.
Die Kommunen rechnen damit, dass ihre Einnahmen infolge der Zollpolitik der US-Regierung schon bald sinken werden. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Berghäger, sagte der Welt am Sonntag, aufgrund der US-Zölle würden viele deutsche Unternehmen wohl weniger Gewinn machen, mit entsprechenden Folgen für die Gewerbesteuer. Das werde dann auch in den kommunalen Kassen unmittelbar spürbar sein, so der CDU-Politiker. Er erwarte, dass deshalb etwa Investitionen in die Infrastruktur geringer ausfallen werden. SPD-Generalsekretär Miersch fordert von der Union, AfD-Kandidaten für Bundestagsausschüsse gemeinsam mit seiner Partei abzulehnen. Damit widerspricht Miersch dem Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn, die AfD genauso zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei. Aus der Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
Miersch warf der AfD in der Bild-Zeitung vor, die Demokratie systematisch anzugreifen. Daher könne man der Partei keine herausgehobene Rolle im Parlament zubilligen. Von CDU und CSU erwarte er, dass sie diesen Grundsatz teilen und eine klare Haltung einnehmen, so Miersch mit Blick auf die geplante schwarz-rote Regierungskoalition. Vorher hatte Unionsfraktionsvize Spahn gefordert, mit der AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien, um zu verhindern, dass die AfD in eine Opferrolle gebracht werde.
Die USA haben angekündigt, ihre Militärpräsenz in Syrien deutlich zu reduzieren. Das Verteidigungsministerium bestätigte Medienberichte, wonach die Zahl der dort stationierten US-Soldaten von derzeit etwa 2000 auf 1000 zurückgefahren werden soll. Als Begründung für den Teilabzug nannte das Pentagon einen erfolgreichen Kampf gegen die Terrororganisation IS. Man sei aber weiter bereit, Angriffe auf das Überbleibsel der Terrorgruppe in Syrien auszuführen, hieß es. US-Präsident Trump steht der amerikanischen Militärpräsenz in Syrien skeptisch gegenüber. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber nach Frühnebel heiter, im Nordosten Wolken und zeitweise Regen, 11 Grad in Vorpommern und bis 22 Grad am Oberrhein. Ostersonntag freundlich, im Südwesten Schauer und Gewitter bei 12 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und den können wir kurz halten. Keine Meldungen zurzeit. Kommen Sie gut an, das wünscht Ihnen Philipp Kaber. 4.33 Uhr ist es.
Die ARD-Infonacht.
Wenn Sie jetzt die ARD-Infonacht hören, dann ist schon mal sicher, Sie sind wach. Viele andere liegen jetzt schon längst schlafend im Bett, allein oder als Paar. Wie Partnerschaft das Schlafverhalten beeinflusst, das ist jetzt Thema im Podcast Somnoversum mit dem Schauspieler Jan-Josef Liefers und mit Professor Ingo Vietze vom interdisziplinären Schlafzentrum der Berliner Charité.
Hallo und herzlich willkommen hier im Somnoversum, unserem Podcast, in dem sich alles um den Schlaf drehen soll. Gute Nacht, lieber Ingo.
Gute Nacht, lieber Jan.
Der Partnerschlaf, das haben wir uns jetzt mal als Überschrift genommen. Was hat den meisten Einfluss auf unseren Schlaf, wenn wir ihn teilen mit jemandem?
Ich würde mal am Anfang anfangen. Es gibt den Partnerschlaf, da heißt das Schlafen zwei in einem Bett, ja, oder in einem großen Bett. Es gibt aber auch den Singleschlaf. Über den wollen wir jetzt nicht sprechen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wohl Umfragen ergeben haben, dass die Partner tatsächlich gefühlt eine bessere Schlafqualität haben als der Single. Und mit dem Single ist jetzt wahrscheinlich nicht der 60-jährige Single gemeint, der wegen Schnarchen aus dem Schlafzimmer entfernt wurde, sondern der junge, sagen wir 30-jährige männliche Single, der allein im Bett schläft, wo man aus schlafmedizinischer Sicht sagen würde, bequem, wird durch nichts gestört, kann doch nichts Besseres geben. Nein, er schläft subjektiv schlechter als ein harmonisches Pärchen.
Ah, okay. Also was mir sofort einleuchtet, ist, dass wir Menschen soziale Wesen sind und dass unsere gesamte Gesundheit ja auf verschiedenen Säulen ruht. Die Weltgesundheitsorganisation definiert, ich glaube, 3 Säulen. Das eine ist natürlich die Gesundheit im Sinne von Abwesenheit von Krankheit. Und eine ganz entscheidende Säule ist auch das soziale Leben, dass wir in einem guten sozialen Umfeld uns befinden, dass wir Freunde haben, dass wir ein Leben führen, das uns das Gefühl gibt, unsere Existenz macht Sinn, auch für andere. Wir können nützlich sein und können uns einbringen in die Gesellschaft. Das ist ein wichtiger Teil der Gesundheit. Laut Weltgesundheitsorganisation, das teile ich sofort.
Genau. Also Einsamkeit kann krank machen.
Ja.
Ich würde als Schlafmediziner ergänzen, macht offensichtlich auch schlechteren Schlaf.
Wenn ich mit jemandem das Bett teile, dem ich mich verbunden fühle, mit dem ich eine Partnerschaft habe, die weit über sexuelle Befriedigung hinausgeht, wenn ich meine innersten Gefühle mit jemandem teile und das Gefühl habe, dass das alles, auch meine dunklen Seiten und all meine Pros und Kontras, bei dem anderen gut aufgehoben sind.
Vollkommen richtig. Die Wissenschaft sagt, wenn eine hohe Bindungssicherheit besteht in der Partnerschaft, dann schläft man subjektiv besser, als wenn man eine Bindungsangst hat.
Große Aussage. Schon mal. Du hast ja mal erzählt, dass junge Paare am Anfang ihrer Partnerschaft aneinander gekuschelt einschlafen und auch wieder aufwachen, oder? Und diesen Körperkontakt die ganze Zeit übersuchen und brauchen?
Ja, also es gibt Untersuchungen zum Einschlafen und dann hat man auch wohl geschaut, wie schlafen Pärchen im Schlaf. Da gibt es schon einen großen Unterschied, ne? Weil im Schlaf selber kannst du ja nicht mehr beeinflussen, wie du schläfst.
Erzähl mal, wie...
Junge Pärchen schlafen zu 44% in der sogenannten Löffelchenstellung.
Ah, ganz eng aneinander geschmiegt.
Ganz eng, Rücken an Bauchseite, ne? Und
ja.
Zu 2/3 der Mann hinter der Frau, zu 1/3 die Frau hinter dem Mann.
Dass man das so sagen kann, ist irre. Okay.
Zueinander gewandt, auch junge Pärchen schlafen 22, also 1/5, 22%. Es macht aber schon einen großen Unterschied, wenn ich jetzt mitten in der Nacht gucke und dann haben wir festgestellt, die Löffelchenstellung geht etwas verloren, von 44% auf 30%, aber immerhin, also 1/3 der Pärchen schlafen auch in der Nacht noch in der Löffelchenstellung. Zueinander gewandt wird es ganz wenig, von 22 auf 4% und Po an Po die Hälfte, also früher erst zum Einschlafen 22%, danach nur noch 11. Also man ändert unbewusst im Schlaf schon seine Lage zueinander. Das, was ich gerade berichtet habe, gilt für das junge Pärchen, es gilt nicht für das ältere.
Also wenn man einschläft, drückt man aus, man ist quasi eine Einheit, man ist wie eins. Und dann vereinzelt man wieder ein bisschen im Laufe der Nacht. Kann man das so sagen? Man dreht sich dann mal weg und je nachdem, wie der Bedarf an Körperkontakt ist, das bricht sich dann Bahn im Laufe der Zeit, der Nacht.
Naja, sagen wir so, wie ich mich im Schlaf verhalte, wissen wir, hängt natürlich auch vom Befinden ab, hängt von Krankheiten ab, hängt von Schmerzen, linke, rechte Brust, wie auch immer ab, wie man sich dann nachts bettet. Aber der Psychologe würde natürlich sagen, wahrscheinlich kann ich, wie sich das Pärchen im Bett verhält, natürlich auch ablesen, wie der Stand der Partnerschaft ist.
Wirklich?
Ja, nein, würde ich denken, würde der Psychologe sagen können. Kann man mal drüber nachdenken, gibt's einfach noch zu wenig Forschung drüber.
Ja.
Denn warum ist es so, dass ältere Pärchen eher Rücken an Rücken und nicht Po an Po, also Rücken an Rücken und getrennt schlafen? Also 1/3 der älteren Pärchen schlafen getrennt, Rücken zu Rücken.
Also abgedreht voneinander.
Abgedreht voneinander. Und das Ganze nennt sich in der Wissenschaft auch noch Freiheit.
Mhm. Naja.
Liberty. Also diese Schlaflage.
Aber auch eine Beziehung entwickelt sich ja in den Jahren. Man ist ja auch nicht sein Leben lang gleich verknallt wie in den ersten, keine Ahnung, Monaten.
Ja, aber ob das jetzt Einfluss hat auf die gegenseitige Schlaflage. Also ich kann mir vorstellen, dass es ältere Pärchen gibt, die seit 30 Jahren verheiratet sind, die sagen, wir sind erst zur Einheit geworden. Wir schlafen sogar synchron jetzt und wir gehen um dieselbe Zeit ins Bett und unser Schlaf hat sich angepasst. Mhm. Ich glaube, das getrennt miteinander schlafen hat tatsächlich eher damit zu tun, dass, und das kann man nun mal nicht wegwischen und das passiert ja bei jedem, der Schlaf altert, man wird häufiger wach und ist nicht mehr ganz so tief und ein bisschen weniger Tiefschlaf, ein bisschen weniger Traumschlaf. Und wenn der Gegenüber, und so ist es nun leider mal so, wenn wir älter werden, und mal nur röchelt oder mit den Zähnen knirscht oder im Schlaf spricht oder sogar schnarcht oder zappelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das meinen Schlaf stört, eben höher als in den jungen Jahren. Erstens, weil es gar nicht vorkam und zweitens, weil ich da noch tiefer geschlafen habe. Ich bin schon der Meinung, dass das zum gewissen Grade dazu beiträgt.
Mhm. Also du würdest sagen, dass es kein Rückschluss auf die Qualität der Beziehung sein muss, sondern mehr mit der Veränderung der eigenen...
Mit Rücksicht auf die Schlafqualität und was dann nachts passiert. Also zum Beispiel die Löffelchenstellung im Alter ist nur noch 13%, also nur noch jede Zehnte. Ich weiß gar nicht, wie du das handhabst. Also wenn wir im Urlaub zusammen in ein Bett schlafen, dann tatsächlich eher dieses, auch gerne mal auf dem Rücken, ansonsten... voneinander abgewandt.
Also ich sag mal eine ganz einfache Sache. Die Vorstellung ist sicher, wir schlafen in einem großen Bett und wir haben eine große Bettdecke und wir teilen uns ein Kopfkissen oder gut, wir haben vielleicht zwei Kopfkissen, aber im Grunde genommen sind wir nahe beieinander und so drücken wir auch unsere Nähe aus. Und jetzt gibt es aber ja Menschen mit verschiedenen Wärmebedürfnissen. Ich sage jetzt mal sowas ganz Einfaches. Der eine braucht es richtig kuschelig, warm, so eine richtige warme Höhle im Bett und der andere braucht das nicht. Jetzt geht's aber nur nach den Bedürfnissen von einem, wenn man auf diese Art und Weise sich verabredet hat. Löffelchenstellung ist vielleicht nicht auf Dauer, jedenfalls nicht jedermanns Sache, sondern vielleicht sagt einer, tut mir leid, mir wird es hier zu warm, ich dampfe gerade wie so ein Ofen und für dich ist es gerade richtig. Und diese verschiedenen Bedürfnisse, die man hat und wie geht man damit um und was gibt's die erstens? Also würdest du sagen, ja, das gibt's. Dass zum Beispiel einer sagt, ich brauche eine eigene Decke, weil deine ist mir viel zu warm. Ich krieg einen Knall, wenn ich hier in dieser Hitze liege. Ich brauche eine Decke, die halb so dick ist. Ist das okay?
Also wenn der Früh-ins-Bett-Geher mit der Spät-ins-Bett-Geherin eine Partnerschaft eingeht, dann gibt's drei Möglichkeiten. Sie arrangieren sich irgendwie oder... Sie kommen nicht miteinander klar oder aus der Eule wird eine Lerche oder aus der Lerche wird eine Eule. Nur ist es so, tatsächlich kann aus einem Spät-ins-Bett-Geher, kann man ein Früh-ins-Bett-Geher gehen. Das ist alles ein bisschen eine Frage der Gewöhnung und man kann sich ja ein bisschen umstellen. Aber letztendlich, wenn es nicht gelingt, dann muss man Kompromisse machen oder dann funktioniert diese Partnerschaft nicht. Das ist auch so. So ähnlich ist es dann, ist das mit dem Bett. Der eine mag's weich, der andere mag's hart. Sie mag's warm, er mag's kalt. Dann gibt's nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat man ein großes, sehr großes Ehebett und kann verschiedenen Schlafkomfort auf diesem Bett realisieren und dann muss man sich noch einigen mit Licht, Dunkel und Temperatur. Oder aber man schläft getrennt. Der Partnerschaft zuliebe, den Schlaf versuchen, in ein Korsett zu zwingen, von zwei Seiten. Mhm. Das kann gelingen, wird aber selten gelingen.
Also ich denke auch, sich dieser Natur des eigenen Schlafs, das ist ja nichts, was man willentlich herbeiführt. Das sind ja Prozesse, die in unserem Körper unbewusst und außerhalb unserer Kontrolle ablaufen. Also wenn man sich dauerhaft dagegen stellen will, jemandem anderen zuliebe, dann könnte ich mir vorstellen, wird man sich auf Dauer und auch dem anderen dann keinen Gefallen tun.
Ja, aber da bin ich noch mal bei etwas ganz Banalem. Fitness und Ernährung. Mhm. So wie man heute vielleicht akzeptiert, dass meine Partnerin ist eine Vegetarierin und ich bin ein Fleischesser. Mhm. Oder mein Partner ist der Marathonläufer und ich hasse Sport. Mhm. Auch solche Pärchen kommen ja zusammen und haben irgendwie dann doch eine harmonische Partnerschaft. Und genauso ist es mit dem Schlaf.
Ja, ja. Und was ich zumindest von mir auch sagen kann, ist, dass ich unterschreiben würde, dass ich nicht so schön schlafe, wenn ich ganz alleine bin. Das kann ich ja ganz gut vergleichen. Ich bin ja viel unterwegs und zum Arbeiten dann oft in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Hotel. Und ich kenne diese Zeiten, wo mir nichts im Weg steht. Ich habe keine Pflichten, ich muss nichts machen. Ich könnte um 8 ins Bett, niemand würde mich davon abhalten. Und ich weiß, ich muss am nächsten Morgen um 5:30 raus oder um 6 aufstehen und mache einfach unbewusst immer einen Riesenbogen um dieses Schlafengehen. Ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich dann ins Bett gehe und dann mache ich dann mal den Fernseher an und dann ist es plötzlich um 2 und ich denke, spinnst du? Was machst du denn hier? So als würde etwas in mir Scheu haben, das Licht auszumachen und zu sagen, jetzt schläfst du hier halt alleine.
Jetzt mal rein medizinisch gesehen, vielleicht fehlt ja dann auch die sexuelle Betätigung. Inwieweit die mehr recht als schlecht oder oft oder selten Einfluss hat auf den Schlaf, da wissen wir noch weniges, aber einiges Interessantes, Diskussionswürdiges durchaus bekannt. Naja, in allgemeinen Umfragen, und wie gesagt, da kommen ja immer die meisten Umfragen aus den USA, da ist der Sex als Einschlafmodell, steht da so in den Top 5 mit ca. 20-22%. Also ein Fünftel der Paare einzeln befragt sagen, dass tatsächlich sexuelle Betätigung vor dem Schlaf ein Einschlafritual sein kann.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Männer und Frauen in der Phase des Anfangs ihrer Liebe, der starken Verliebtheit, sich so auf natürliche Art annähern, einander ähnlich werden und dann im Lauf der Zeit wieder zurückfinden zu sich, auch mit ihren Unterschieden, und man plötzlich auch wieder merkt, hey, was ist denn jetzt plötzlich los? Das hatte ich doch früher nie gestört, auf einmal doch. Und wenn das stimmt, würde sich das auch im Schlafen wiederfinden? Also würden junge Paare vielleicht sagen, Mensch, wir haben doch die ersten 6 Monate, haben wir doch super zusammen geschlafen. Auf einmal habe ich gehört, irgendwie, du machst so komische Geräusche nach, das stört mich irgendwie, ich drehe mich mal weg oder mach mir Watte in die Ohren oder kannst du mal aufs Sofa gehen oder so?
Könnte man so denken. Ich würde aber sagen, dadurch, dass die ich nenne es ja begnadeten Schläferinnen und Schläfer, es gibt heute ja nur noch wenige, ein Drittel. Und wenn sich zwei treffen sollten, eine begnadete Schläferin mit einem begnadeten Schläfer, dann spielt das, glaube ich, keine Rolle.
Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Partnerschaften sind ja nicht immer nur harmonisch. Es kann ja auch zu Disharmonie kommen. Und jetzt nehmen wir mal an, man hätte Streit gehabt, ärgert sich über den anderen und dann muss man jetzt sich zusammen ins Bett legen.
Also wir kennen ja den Begriff Schlafritual. Also man bereitet sich aufs Bett vor und freut sich dann vielleicht auch tatsächlich einzuschlafen. Ist dann erst hat die nötige Entspannung erreicht. Ja, sorry, wie möchte man denn Entspannung erreichen, wenn man ins Bett geht und sagt, jetzt beginnt ja erst die Spannung? Das beißt sich ja, und es ist ja nicht nur so, dass solch ein Umstand zu schlechtem Schlaf führt, sondern dass andererseits der schlechte Schlaf ja dann wieder auch der Beziehung sozusagen kontraproduktiv gegenübersteht. Wir wissen heute leider, Betroffene mit einer Insomnie, also mit einem schlechten Schlaf, haben weniger Sexlust.
Ah, ja.
Ja.
Okay.
Sie haben weniger Testosteron.
Ja.
Pro Stunde, die wir nachts kürzer schlafen, haben wir 6 Nanogramm pro Deziliter, heißt das irgendwie, weniger Testosteron am nächsten Tag im Blut. Das ist nicht so bedeutend mit den 6, weil Normwert ist, glaube ich, 300 oder so, spielt das nicht so eine große Rolle. Aber stellt man sich vor, dass man dauerhaft schlecht schläft, dann hat man dauerhaft niedrigen Testosteronspiegel. Und niedriger Testosteronspiegel macht dann auch wieder weniger Sexlust und weniger Potenz und so weiter.
Und übrigens auch bei Mann und Frau, bei beiden.
Korrekt. Und vielleicht noch so ein krasses Beispiel, schlechter Schlaf vermindert die Spermiengeschwindigkeit.
Na gut, also da würde man jetzt...
Sie ist übrigens am besten, wenn man 7 bis 8 Stunden schläft. Also okay. Die Aufforderung ist, nach so einem Sex, ja, dann auch bitte beachten, dass man danach nicht nur 5 Stunden schläft, dann am nächsten Abend ist dann schon wieder schlechter. 7 bis 8 Stunden Schlaf garantieren am nächsten Tag, wie auch immer, eine Spermiengeschwindigkeit.
Also Paare, die sich jetzt unbedingt wünschen, eine Schwangerschaft unbedingt wünschen, könnten von dieser Information profitieren.
Genau. Und dann habe ich noch eine letzte. Welches Schlafstadium ist eigentlich das Wichtigste, zum Beispiel für Testosteron, ne? Für die Geschlechtshormone? Da ist es der Traumschlaf.
Mhm.
Und das ist eigentlich auch eine schlechte Nachricht, weil zu unserem Tiefschlaf kommen wir irgendwie immer in den ersten 3-4 Stunden Schlaf. Da holen wir uns ja den meisten Tiefschlaf.
Ja.
Aber den Traumschlaf holen wir jetzt, wie wir alle wissen, in der 2. Nachthälfte. Und die ist eben gestört durch Stress, durch Alkohol, durch kürze Nächte hin und her. Na, also gerade für junge Paare mit Kinderwunsch, der gesunde, ausreichende Schlaf, der garantiert auch einen guten Hormonhaushalt, gerade auch der Geschlechtshormone.
Und unter welchen Umständen würdest du denn jetzt vom Partnerschlaf als Schlafmediziner abraten oder gibt es das überhaupt?
Natürlich rate ich vom Partnerschlaf ab, wenn einer schnarcht und der andere ein schlechter Schläfer ist. Also Insomnie, das nicht schlafen können, das ist nicht vereinbar mit einem Partner, der, keine Ahnung, begnadet schläft, vielleicht auch noch schnarcht, ein bisschen zappelt hin und her. Zweite Überlegung ist ein junges Pärchen im 7. Himmel, sie ist schwanger.
Ja.
Wie geht man damit um?
Warum?
Da brauchen wir jetzt nicht über die Löffelchenstellung und Co. nachdenken, sondern da müssen wir tatsächlich über den Schlaf der Schwangeren nachdenken. Weil
wie unterscheidet er sich?
Der ändert sich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man schlecht schläft, sozusagen insomne schläft, ist fast 40%, also ein bisschen weniger als die Hälfte.
Wenn man schwanger ist?
Dann gibt es eine 15% Wahrscheinlichkeit, dass man vor allen Dingen in dem letzten Trimester, also in den letzten 3 Monaten, anfängt zu schnarchen oder auch Atmungsstörungen entwickelt.
Mhm.
Ne, weil der Fötus drückt ja auf das Zwerchfell. Das trägt dazu bei und es geht um die Gewichtszunahme. Und 20% der Schwangeren haben unruhige Beine. Also das sind summa summarum mehr als 50% ja, Wahrscheinlichkeit, dass man als Schwangere irgendwie schlechter schläft.
Mhm.
Es gibt ja keine No-Gos, also da kann der Partner auch mal helfen. Aber das sollten auch Partner wissen.
Ja.
Wenn sie vorher eng an eng und immer alles war kuschelig und gut und schön, dann muss man daran denken, nein, ich muss Rücksicht nehmen auf den Schlaf meiner Partnerin. Und wenn sie sagt in der Schwangerschaft, ich schlafe jetzt so grottenschlecht mit meinem Bäuchlein und so weiter und so fort, bitte nachgeben.
Ist von der Natur, wäre jetzt mein erster Gedanke, nicht so gut eingerichtet, weil natürlich gerade in dieser Zeit, wo man schwanger ist und diese vielen Veränderungen durchmacht und natürlich auch das Leben sich komplett ändern wird von dem Tag der Geburt an, wenn man dieses Kind dann hat, dass man dann eher diese Nähe gut gebrauchen kann und diese Geborgenheit einen eher nützt.
Ja, mir fällt noch ein medizinischer Grund ein, warum er vielleicht dann doch mit im Bett schlafen sollte von der Schwangeren. Weil eine Schwangere sollte tunlichst vermeiden, auf dem Rücken zu schlafen.
Ah.
Ja, weil wir wissen auch aus neueren Untersuchungen, dass es ein um 2,8-fach erhöhtes Risiko für eine Totgeburt gibt, wenn Schwangere tatsächlich ausschließlich und wochenlang und monatelang nur auf dem Rücken schlafen.
Was?
Ja. Das ist nicht gut für
das. Das schlägt ja jetzt hier wahrscheinlich gerade ein wie ein Blitz.
Nein, ich glaube, es gibt wenige Schwangere, die ganze Nacht auf dem Rücken liegen. Man liegt schon auf der Seite.
Mhm.
Ja, aber weil wir haben ja vom Partnerschlaf gesprochen, ne? Wenn die Seitenlage, ja, die gewohnte ist von dem Pärchen, dann sollte man das vielleicht auch weiter zelebrieren, ja, bevor die Schwangere allein schlafen, Gefahr läuft dann nachts, warum auch immer, plötzlich die ganze Nacht auf dem Rücken zu liegen.
Wenn wir jetzt noch mal von außen drauf gucken. Ich weiß nicht genau, wann der Mutterschutz anfängt, in welchem Monat der Schwangerschaft, aber oft bist du ja schwanger und musst auch noch arbeiten. Dann stehst du auch noch morgens auf, weil dein Wecker klingelt und musst noch zur Arbeit gehen.
Das ist übrigens auch kontraproduktiv, denn jetzt sind wir wieder beim nächsten Risiko, immer nicht so viele schlechte Nachrichten, aber je später die Bettzeit, desto höher das Geburtsrisiko. Also der vor Mitternachtsschlaf in diesem Fall oder um 22 Uhr ins Bett gehen, für eine Schwangere immer besser als nach 24 Uhr ins Bett gehen. Und da ist natürlich kontraproduktiv, wenn man einen Job hat, wenn man früh um 5 raus muss und dann hat man vielleicht schon ein Kind zu Hause und dann muss man noch ein bisschen eher aufstehen und Frühstück machen und Kinderkrippe und Kindergarten und so weiter und so fort. Und wenn es denn schon so ist, dass man unter der Woche gestresst ist, weil man nicht das erste Kind gebärt, sondern das zweite schon und eine Familie hat und da Rituale gibt und die Schlafzeit eher kurz ist, dann bitte dran denken, auch für Schwangere, dann bitte am Wochenende ausschlafen. Und gerade für Schwangere sollte das auch ein ganz wichtiges Tool sein. Ja, dass wenn sie unter der Woche das Gefühl haben, dass sie ein Schlafdefizit aufbauen, dann bitte abbauen, dieses Abbauen am Wochenende. Und dann sind wir schon wieder ein Ticken schlafgesünder unterwegs.
Dieses Bild vom Schlafkonto, wo man in die Miesen geraten kann, das ist ein Bild, das würdest du teilen, ja? Also das Schlafkonto, das Schlafdefizit.
Unbedingt. Also gerade weil wir haben ja über Schwangere gesprochen, wenn Schwangere am Wochenende regelmäßig nachschlafen, ihren Schlaf nachholen, dann nehmen sie weniger unverhältnismäßig zu und auch das metabolische Risiko ist geringer. Also metabolische Risiko, Insulin, Zucker, alles durcheinander und so weiter. Und das ist ja ein Tipp, der ist letztendlich einfach zu beachten, wenn man einfach eine Stunde eher den Fernseher oder Podcast, Internet oder was auch immer ausschaltet.
Was würde das für den männlichen Partner bedeuten, den Vater zum Beispiel oder den diese Schwangerschaft teilt mit seiner Partnerin, diese Zeit. Was kann man als Mann gut machen, richtig machen?
Na, das beginnt ja damit, dass nicht nur die Schwangere unseren Podcast hört, sondern auch der junge Mann dazu.
Hoffentlich.
Genau, denn darum geht's. Also das Wichtigste ist, sich zu informieren, was kann man falsch machen. Und falsch machen ist, es kann doch nicht sein, dass du so zeitig ins Bett gehst. Oder falsch machen, es kann doch nicht sein, dass du allein schlafen willst oder dass du weiter mit mir schlafen willst.
Warum? Ich habe mal mit einer, ich glaube, das war eine Frau, die Partnerschaften sozusagen beraten hat, also zu der man hingehen konnte, wenn man irgendwie Probleme hatte mit der Kommunikation oder so. Und die meinte, man dürfe sich das ruhig so vorstellen, dass die Frau, während sie ihre Schwangerschaft durchlebt, einen anderen Konzentrationsprozess durchmacht, hin auf die Geburt, hin auf das Muttersein und diese Hinwendung zu dem Kind innerlich schon aufbaut. Ihre ganze Konzentration liegt dann nicht mehr beim Wohlbefinden des Partners, sondern sie kümmert sich mehr um das Kind. Das Kind rückt mehr in ihren Fokus. Mhm. Und was der Mann richtig machen kann, ist das zu verstehen, das zu akzeptieren und seinerseits die Bedürfnisse der Frau, denn die hat auch welche, um die sie sich in der Zeit nicht gut kümmern wird, um ihre eigenen Bedürfnisse, die in seinen Fokus zu nehmen und zu sagen, jetzt ist die Mutter für das Kind da und ich bin für die Mutter da. Und wenn man sich das so mal geistig hinbaut und sagt, so wird unsere nächste Zeit sein und das mache ich gerne und darauf freue ich mich, dann ist schon viel an Missverständnissen im Vorhinein ausgeräumt. Das würde ja dann auch gelten für die Nacht, für den Schlaf.
Ja, vollkommen korrekt. Also was kann ich für dich tun? Da geht es um Schlafkomfort, da geht es um Schlafrituale, da geht es um das abendliche Essen, Trinken und da geht es natürlich darum, wie man sich nachts bettet.
Weiß man etwas darüber, dass wenn Paare eben dauerhaft es nicht hinkriegen, miteinander erholsam und gut zu schlafen, dass sie dann mit all den Nebenwirkungen dieses schlechten gemeinsamen Schlafs ja in den Tag auch starten, einfach weniger Empathie haben füreinander und mehr auf Krawall gebürstet sind und so. Weiß man, also gibt es eine Korrelation zwischen Partnerschaften, die schlecht miteinander schlafen und sich dann irgendwann trennen?
Ja, das Entscheidende hast du selber gerade gesagt, sich dann irgendwann trennen. Also erstmal wünsche ich es mir nicht, weil das würde ja den Schlaf nun mal ins schlechte Licht rücken. Also Schlaf als Grund, als Scheidungstrennungsgrund, das war sicherlich noch von keinem Gericht ein Thema. Davon bin ich fest überzeugt.
Wir haben uns auseinandergeschlafen, Herr Richter.
Genau. Also da spielen sicherlich immer andere Faktoren eine Rolle. Aber selbst wenn das mit dem Schlaf nicht matcht, dann kann man sicherlich als junges Pärchen, und du hast ja richtig gesagt, mit der Zeit, kann man als junges Pärchen einige Jahre da miteinander verbringen. Aber irgendwann wird der Knackpunkt kommen. Und ich glaube, bevor man sich trennt, dann sollte man nach einer Lösung suchen. Und da gibt es ja einige, die haben wir aufgezeigt.
Partnerschaft und Schlafverhalten, das war der Podcast Somnoversum mit Schauspieler Jan-Josef Liefers und Professor Ingo Vietze vom Interdisziplinären Schlafzentrum der Berliner Charité. Alle Folgen finden Sie in der ARD Audiothek. In unseren Gewässern finden sich Rückstände von Medikamenten durch unsachgemäße Entsorgung, Ausscheidungen, die nicht aus dem Abwasser herausgefiltert werden konnten oder Abwässer der Pharmaindustrie. Die Konzentrationen sind so gering, dass sie für den Menschen als unbedenklich gelten, aber offenbar nicht für alle Fischarten, wie Priska Straub berichtet.
Medikamente in Flüssen beeinflussen das Verhalten von jungen Lachsen. Das haben Forschende in Schweden jetzt systematisch im Freiland nachgewiesen. Das weit verbreitete Medikament Clobazam zum Beispiel, mit dem Angststörungen behandelt werden, zeigt einen Effekt, der zunächst einmal kurios klingt, berichtet Jack Brandt, Gewässerökologe an der schwedischen Universität Umeå.
Lachse, die mit Clobazam gedopt sind, haben eine größere Chance, ihre Passage flussabwärts zu bewältigen und das offene Meer zu erreichen. Und sie brauchen weniger Zeit, um schwierige Hindernisse wie Wasserkraftwerke zu überwinden.
Offenbar sorgt die angstlösende Arznei, die für den Menschen gedacht ist, auch dafür, dass sich das Risikoverhalten der Fische verändert. Auch ihre Angst wird gedämpft. Mehr von ihnen erreichen schneller ihr Ziel. Doch was zunächst positiv klingt, könnte weitreichende Konsequenzen haben.
Die Lachse kommen möglicherweise zu einem Zeitpunkt an ihr Ziel, wenn die Bedingungen nicht passen, zu wenig Nahrung da ist oder unbekannte Fressfeinde.
Risikofreudige Lachse bringen also das empfindliche Gleichgewicht in Gewässern durcheinander. Lösungen, so die Forscher, könnten bessere Kläranlagen sein oder Medikamente, die schneller abgebaut werden.
Priska Straub berichtete.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Gabriela Kühne. Die USA haben damit gedroht, die Vermittlungsversuche zwischen Russland und der Ukraine einzustellen. US-Präsident Trump sagte, falls es eines der Länder zu kompliziert machen sollte, dann werde man sich zurückziehen. Aus der Nachrichtenredaktion Julia Jakob.
Im Weißen Haus sagte US-Präsident Trump, er wolle sehr bald eine Einigung sehen bei den Verhandlungen über ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine. Einen konkreten Zeitraum nannte er allerdings nicht. Noch scheint Trump die Hoffnung auf eine erfolgreiche Vermittlung nicht aufgegeben zu haben. Er sagte, er glaube nach wie vor, dass es eine gute Chance gebe, den Konflikt zu beenden. Einer Frage nach der weiteren Unterstützung für die Ukraine wich Trump aus. Zuvor hatte sein Außenminister Rubio angedeutet, dass man dem angegriffenen Land nicht dauerhaft helfen wolle.
In ganz Deutschland werden heute tausende Menschen zu Ostermärschen erwartet. Die Demonstrationen stehen in diesem Jahr unter dem Motto Kriege stoppen, Frieden und Abrüstung jetzt. Im Aufruf heißt es, man brauche keine Milliarden für eine ungezügelte Aufrüstung. Stattdessen seien mehr diplomatische Initiativen notwendig, etwa um die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen zu beenden. Nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative sind für heute bundesweit rund 70 Aktionen geplant. Der Volkswagen-Konzern verhandelt mit der US-Regierung über die neuen Einfuhrzölle. Sein Unternehmen führe in Washington konstruktive Gespräche, sagte VW-Chef Blume der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
Für ein mögliches Entgegenkommen stellte Blume unter anderem eine Produktion der Marke Audi in den USA in Aussicht. Man habe eine für den US-amerikanischen Markt maßgeschneiderte und attraktive Strategie. Das werfe man in die Waagschale, sagte Blume dem Blatt. Volkswagen verkauft Audi-Fahrzeuge in den USA momentan nur als Importe. Meistverkauftes Modell in den USA war vergangenes Jahr ein SUV, den VW in seinem US-Werk in Chattanooga in Tennessee ausschließlich für den nordamerikanischen Markt herstellt.
Mit einer Feier am Kolosseum in Rom haben am späten Abend Christen aus aller Welt an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Die Prozession zum Karfreitag wurde krankheitsbedingt nicht von Papst Franziskus angehört.